Abend, Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Die 15 in 15 sind zurück, oder war es mal 14 in 14? Auf jeden Fall, die den Podcast schon länger hören, kennen dieses Format. Eine Viertelstunde über alle Teams, war es ja mal eine Minute pro Team. Ich habe mir gedacht, jetzt ab der neuen Saison ein bisschen anders, weil als ich das gemacht habe, 14 Mannschaften, ja, manchmal habe ich mir schon gedacht, boah, das waren jetzt nur Highlights, die du gesehen hast. Jetzt hast du irgendwas, ein paar Statistiken gelesen und dann irgendwann habe ich die Mannschaft tatsächlich mal im Stadion gesehen und habe mir gedacht, oh, mich tatsächlich vertan. Also bei diesen 15 und 15 mache ich Folgendes, ich werde eher über das sprechen, was ich wirklich gesehen habe, auch im Stadion oder vielleicht mal länger, zu Hause auf der Couch und die anderen Teams nur touchieren. Und wenn ihr alles wissen wollt, was so passiert ist am Wochenende, dann könnt ihr immer am Montag meine Kolumne lesen auf Bissl Hockey. Das Wochenende, das fiel auf, auch heute schon erschienen um 14 Uhr für alle, natürlich jetzt in dem Fall wieder Supporterinnen und Supporter. Also der Podcast weiterhin kostenlos, wer ein bisschen mehr Content haben kann, der haben will, der kann das machen. Über steady.de/bissl hockey und so ein paar Sachen aus dieser Kolumne greife ich dann noch auf und spreche in den 15 und 15 drüber. Was war jetzt an diesem ersten Wochenende? Der Timer läuft übrigens runter, also mit dem Start dieses Podcasts habe ich meinen Timer auf 15 Minuten gesetzt und schau mal, ob ich den einhalten kann. Was war los an diesem ersten Wochenende in der deutschen Eishockey-Liga? Also wenn wir uns natürlich die Tabelle anschauen, überraschend, dass Mannheim nicht gewonnen hat, dass Berlin nicht gewonnen hat, auch wenn die nur einmal gespielt haben. München hat nur einmal gewonnen, obwohl ich finde, dass sie gegen Köln gute Chancen hatten und das hätte auch anders ausgehen können, aber 3-6 hätte ich nicht erwartet. Schlagen dann Mannheim 5-2. Mannheim wiederum hat gegen München echt gute Chancen gehabt, viel Scheibenbesitz. München da wieder effizienter. Also erstes Wochenende ruhig, erstmal ruhig. Frankfurt gewinnt, ja, und führt einmal 3-0 und verliert es dann noch. Also Frankfurt beinahe mit zwei Siegen der Aufsteiger, der, und das haben wir ja schon öfter mal angesprochen hier im Podcast und auch in den Vorschauen so thematisiert, ja auch nicht so der klassische Aufsteiger ist. Also wer so eine Reihe hat mit Bock, mit Rowney und mit Ranford, die auch schon wirklich ja, richtig Spaß gemacht haben in den ersten beiden Spielen. Dominik Bock ja Topscorer nach dem ersten Wochenende in der DL. Der ist jetzt eben nicht der klassische Aufsteiger, der Underdog-Hockey spielen wird, so wie es Bietigheim in der vergangenen Saison gemacht hat. Also Frankfurt schätze ich da schon von der Spielweise her anders ein. Mal schauen, wie sie sich dann schlagen. Großes Thema aber finde ich für mich an diesem Wochenende, und das hat sich ganz gut getroffen, weil ich am Sonntag in Ingolstadt war, im Heimspiel gegen Iserlohn, diese Aktion von Mark French im Spiel gegen die Düsseldorfer EG in Düsseldorf. Verlängerung gibt es, nachdem Ingolstadt ein 0-3 aufgeholt hat, auf 3-3 Verlängerung. Und Bulli vor dem Düsseldorfer Tor, was macht Mark French? Zieht Michael Garteig und spielt 4-3. Und ja, diese Aktion hat dann auf jeden Fall die Runde gemacht bei den Coaches dieser Liga. Auch Fabian Huber in Ingolstadt hat sich natürlich damit beschäftigt, hat mit ein paar Leuten gesprochen. Und ja, dann hören wir nochmal den Fabian aus Ingolstadt.
Mark French macht nach seinem ersten Wochenende in der DEL von sich reden. 4-3 Overtime in Düsseldorf. Ich war natürlich auch extrem überrascht, kannte das Play ehrlicherweise nicht, dadurch, dass ich auch einfach wenig KHL-Hockey sehe, woher diese Taktik ja scheinbar kommt und wo Mark French auch im letzten Jahr trainiert hat. Er hat auch gesagt, er hat sich das da ein bisschen abgesehen. CSKA Moskau hat das im letzten Jahr öfter praktiziert und es ist wirklich Gesprächsthema auch unter den Coaches, also sowohl in Düsseldorf als auch zu Hause am Sonntag gegen Iserlohn ist er dann noch mit den Trainern zusammengestanden, mit den jeweiligen, mit Roger Hansen von Düsseldorf, mit Kurt Kleinendorst von Iserlohn und hat drüber gefachsimpelt gesprochen und Kleinendorst meinte am Ende dann dieses Gesprächs am Sonntag, Respekt, wirklich. Und ich würde dem zustimmen. Also es ist eine Entscheidung, die Mut verlangt, die auch Vertrauen zeigt in die eigenen Spieler und die der gegnerischen Mannschaft oder die gegnerische Mannschaft auf jeden Fall auf dem falschen Fuß erwischen kann. Du schickst bei 3-3 natürlich deine laufstärksten, deine technisch starken Spieler aufs Eis und nicht die Unterzahlspezialisten. Das war der Plan von Mark French, das haben sie auch geübt in der Woche zuvor. Und ein bisschen umstritten ist, dass er dann auch bei einem Offensivbully, also nicht bei sicherem Scheibengewinn, Michael Garteig auf der Bank gelassen hat und nochmal volles Risiko quasi gegangen ist. Deswegen dann am Ende nicht mit Erfolg gekrönt. Ingolstadt hat das Bully verloren. Aber er sagt selbst, es könnte ein Trend sein, der auch in diese Liga kommt. Und sogar Kurt Kleinendorst hat gesagt, sie haben das in der Schublade. Und von dem her, vielleicht sehen wir in Zukunft mehr 4 gegen 3 bei 3 gegen 3 in der Overtime.
Ja, das mit Kurt Kleinendorst. Danke, Fabian. Kann ich bestätigen. Mit dem habe ich ja auch gesprochen vor dem Spiel Ingolstadt gegen Iserlohn. Und natürlich muss sich jetzt der gegnerische Trainer auf das einstellen, dass das zum Beispiel Mark French machen könnte. Und ja, er hat auch gemeint, in our coaches room hat er gesagt, in ihrem Büro, da sprechen sie auch drüber. Und ich finde es auch, es macht einfach die ganze Geschichte interessanter. Ich fand tatsächlich jetzt oft diese 3 gegen 3 Verlängerungen. Man hat sich am Anfang gedacht, wow, das ist spektakulär. 2-1 in die eine Richtung, 2-0 in die andere Richtung. Es war ja dann oft tatsächlich so, dass die Mannschaften gelernt haben, auch da eben Mann gegen Mann zu spielen und wenig zuzulassen und dann teilweise nochmal abgebrochen haben, ins eigene Drittel reingefahren sind, neu aufgebaut haben, bei eigenem Scheibenbesitz gewechselt haben und dann ja eine überraschende Aktion vielleicht mal irgendwie so ein 1 gegen 1 mit einem schnellen Antritt hat dann vielleicht mal den Siegtreffer gebracht, aber eben nicht dieses wilde Hin und Her, was wir am Anfang dann gleich nach Einführung von 3-on-3 in der Overtime in der NHL gesehen haben. Und diese Aktion eben, Sergei Fedorov, Kurt Kleinendorst hat gesagt, er ist der Godfather dieser Aktion. Ja, Coach halt aggressiver. Ist doch okay. Es macht das Ganze eben raffinierter und interessanter. Ich finde es richtig gut. Fabian hat auch angesprochen, beim Bully, ja, muss man drüber nachdenken, ob man es tatsächlich beim Bully macht. Aber da weiß man halt, okay, da sind jetzt 3 Offensivstarke auf der anderen Seite, also 2 Stürmer normalerweise und ein offensivstarker Verteidiger. Probieren wir es halt. Und in dem Fall rutscht die Scheibe durch. Mal, dann passiert das. Und es ist ja trotzdem noch der eine Punkt für Ingolstadt. In der NHL ist das ja anders. Wenn du da das machst, dann verlierst du den einen Punkt. Also dann gibt es tatsächlich 2 Nullpunkte für den Gegner, wenn die in Empty-Net-Goal schießen in der Verlängerung in der KHL. Und deswegen kann Sergei Fedorov das auch machen. Es ist die gleiche Regel wie in der DEL. Also da behält man dann den einen Punkt und spielt halt aggressiver auf den zweiten. Warum nicht? Und Mark French hat auch gesagt, eben ja, Penalty-Schießen war nicht so gut bei uns in der Vorbereitung in den Testspielen. Also dann eben lieber in der Verlängerung. Finde ich cool. Grundsätzlich zu Ingolstadt, die ich ja dann gesehen habe im Stadion, könnte echt ganz, ganz gute Saison werden für diese Mannschaft, die sich ja nicht so groß verändert hat. Und unter diesem Trainer, der jetzt eben nochmal neue Elemente reinbringt, zwar auch ja irgendwie dieses Umschalt-Eishockey weiterhin da praktiziert in Ingolstadt, also mit Tempo. Andererseits aber auch drittes Drittel gegen Iserlohn im Heimspiel, 5-2 haben sie gewonnen, haben sie es dann einfach auch ein bisschen cooler gespielt und souveräner runtergespielt. Und das hat ja in den letzten Jahren bei Ingolstadt immer so ein bisschen gefehlt. Also da bei 4-2 Führungen vor dem dritten Drittel, da hast du gedacht, na, kann auch 6-4 für den Gegner ausgehen. Das war dann in dem Spiel Ingolstadt gegen Iserlohn irgendwann nicht mehr der Fall. Da hast du gemerkt, okay, die spielen das jetzt einfach clever runter, chippen die Scheibe auch mal raus. Noch bei Ingolstadt fand ich sehr, sehr cool. Natürlich erstes DEL-Tor von Enriquez Morales. Oder nur Enriquez, wie er dann gerufen wird in der Fankurve. 56. Spiel, erstes Tor. Cool gemacht nach einem Scheibengewinn von Matt Bodie. Und zwar dann am Ende auch ein wichtiger Knackpunkt in dem Spiel, das Tor zum 2-2. Überhaupt bei Ingolstadt eben Enriquez Morales. Und auf der anderen Seite von Pieter, der zurückgekommen ist, Philipp Kraus. Ich kann es immer wieder sagen, auch hier im Podcast. Ich finde das cool, du hast den Enriquez Morales, wir haben ihn im Interview gehabt bei Magenta Sport, hörst den da, einfach lässiger Typ, der sagt, du, langsam ist Zeit geworden oder du, ist mir egal, ob er mich Enriquez Morales oder Enriquez nennt. Einfach ein lässiger Typ. Gleiches gilt für Philipp Kraus, einfach wie der spielt, unbekümmert und solche Leute will ich einfach sehen in der Liga. Ich will sehen, dass sie auch ihre Fehler machen dürfen, dass sie ihre Einsatzzeit bekommen und ich will sehen, dass eben aus solchen Spielern dann vielleicht mal ein Fischbuch oder ein Eder oder erstmal ein El oder irgendwas in die Richtung einfach wird. Deutsche Spieler, die Einsatzzeit bekommen in der Liga. Und die das dann auch nutzen. Ja, Kraus in Kaufbeuren ausgebildet, also da die komplette Jugend gespielt, dann weiter nach Ingolstadt. Wie kann man dann auch als neutraler Beobachter so einem Spieler nicht alles Gute wünschen? Auf der anderen Seite die Iserlohn Roosters, die ja ihr Auftaktspiel gewonnen hatten gegen die Augsburger Panther, Spiel gedreht haben, 2-1. Und dann eben so ja, in Ingolstadt einfach in viele Konter reingelaufen sind, in einer Überzahlsituation 2 Gegentore kassiert haben, 2 Shorthander und dann auch noch ein Gegentor kassiert haben kurz nach Ablauf von der Strafe, dieses Ding von Faser. Und dazu 1 nach Scheibenverlust Tim Bender im Aufbau, das war dann das Tor von Enriquez Morales zum 2-2. Und insofern dann doch irgendwie wieder so ein Rückfall vielleicht in die vergangene Saison. Da haben wir Kurt Kleindorst drüber gesprochen. Ziel wäre schon so ein bisschen defensiver, stabiler zu werden. Das haben sie gegen Augsburg gezeigt, nur 6 Torschüsse zugelassen nach 2 Dritteln. Da sagt Kleindorst, das war einfach auch ein Verdienst von uns. Und in Ingolstadt war es dann eben anders, nicht mehr so. War Offensive weiterhin geil, also auf Dargavinc kann man sich, glaube ich, freuen. Kaspar Dargavinc in einer Reihe mit Bergmann und mit Brown. Die anderen der Top 6 sind Foucault mit Bailey und Cornella, die Top 6 und Iserlohn sind richtig stark. Die Frage ist halt, ob sie dann, ja, die Top 6, wie es in Ingolstadt, finde ich, war, einfach zu viel einsetzen und dann hinten raus die Kraft vielleicht ein bisschen ausgeht. Fliegen wir einmal durch die Tabelle der deutschen Eishockeyliga. Richtig gut gestartet. Natürlich die Straubing Tigers werden hier sicherlich öfter mal Thema sein, auch wenn ich in Straubing bin. Dass die jetzt so durchmarschieren und dann vielleicht wirklich so ein Top-3-Team sind, erwarte ich jetzt vielleicht nicht, aber sie zeigen, dass sie gefestigt sind, holen die 2 Siege gegen Nürnberg und gegen Bietigheim, schießen jeweils 5 Tore. Erste Reihe Adam Connolly-Ackerson, ja, das ist schon offensiv richtig, richtig stark, aber auch Scoring tief. 2 Siege auch für die Fishtown Penguins, finde ich jetzt nicht so viel Neues. Karawanken-Express und halt auch schnelles Umschaltspiel und einfach konsequent in den Zweikämpfen. Die DEG auf Platz 3, auch beide Spiele gewonnen, 1 nach Verlängerung und eben gegen Ingolstadt da mit dem Empty Netter von O'Donnell und 1 dann glatt beim 2:1 bei den Wild Wings von Ex-Trainer Harold Kreis. Harper, sage ich da nur, 2 Tore gemacht. Genauso wie Brandon O'Donnell 2 Tore gemacht. Bernhard Ebner mit 3 Assists am Wochenende. Ingolstadt, wie angesprochen schon, mit den Leistungen 4 Punkte geholt. Auf Platz 4, 5. Löwen Frankfurt. Wäre sogar mehr drin gewesen. Ja, über diese erste Reihe habe ich auch gesprochen. Ronnie Ranford, Bock. Kann man sicherlich mal drauf schauen. Dann geht's weiter mit den Augsburger Panthern auf Platz 6. Das war schon sehr überraschend für mich, dass sie 5:2 gewonnen haben gegen die Kölner Haie. Ihr zweites Spiel, nachdem sie 1:2 verloren hatten gegen die Iserlohn Roosters. Mal schauen, wie die Zugänge im Sturm, Wenström, Johnson, unterschiedliche Typen, Wenström und Johnson, wie die einschlagen und Broadhurst auch, den sie ja geholt haben. Dann ist München 7., auch darauf bin ich schon eingegangen. Finde dieses erste Powerplay schon wirklich sehr, sehr interessant. Mit McKierner mit dabei, mit Redmond mit dabei, Tiffel spielt Street und Eder spielt im ersten Powerplay. Also ist jetzt tatsächlich nach 2 anderen Stationen Nürnberg und Straubing wieder zurück und hat da wirklich eine tragende Rolle in München. Kann einen aus deutscher Sicht, denke ich, auch freuen. Köln, 8., 2 Gesichter, 6:3 gegen München. Dann 2:5 gegen Augsburg. Das war wenig dann im zweiten Spiel. Schwenningen, wenig Gegentore, aber auch wenig eigene Tore. Das wird so das Thema sein, dass sie mehr schießen müssen als in der vergangenen Saison. Sie haben, wenn dann, ihre Spiele auch knapp gewonnen in der vergangenen Saison. Jetzt war es 2:1 in Mannheim, das ist auf jeden Fall ein Erfolg. Aber dann halt 1:2 gegen die Düsseldorfer AG. Gerade das Scoring muss man weiter beobachten. Nürnberg ist 10., hat Berlin geschlagen mit 4:2. Da finde ich cool, wie sie die jungen Spieler einsetzen. Mit Daniel Leonhardt 17 Minuten, über 17 Minuten im Schnitt in den ersten beiden Spielen. Tim Fleischer über 14. Richtig gut. Iserlohn haben wir schon gestriffen. Die Eisbären Berlin sind auf Platz 12, die nur einmal gespielt haben, in Nürnberg verloren haben, 2:4. Man kann wenig sagen bis jetzt über diese Mannschaft, außer cool, dass mit Frank und Erik Hörtler, der Vater und Sohn, auf dem Eis waren. Zum ersten Mal für die Eisbären. Und dann haben wir noch die Grizzlies Wolfsburg, die Adler Mannheim und die Bietigheim Steelers. Wolfsburg auch nur mit einem Spiel gegen Frankfurt 2:0 geführt, aus der Hand gegeben, 2:5 verloren. Spielen aber dann am Mittwoch schon wieder gegen Köln, also da können wir dann, glaube ich, schon mehr sagen. Mannheim auch schon touchiert von mir, zwar beides verloren, aber Schussstatistiken sprechen schon eher dafür, dass sich das ändern wird und in der Kader sind wir auch zu gut. Und Bietigheim auf dem letzten Platz, das wird eine schwierige Saison, glaube ich, für die Bietigheim Steelers, werden von der Spielweise her ähnlich auftreten wie in der vergangenen Saison. Fehlen die 40 Tore von Riley Sheen. Mal schauen, wer den so ersetzen kann im Kollektiv. Und vor allem gegen Straubing waren es sehr, sehr viele Scheibenverluste von den Bietigheim Steelers. Deswegen die Niederlage. Das ist der Blick auf die 15 Mannschaften in der DEL in 15 Minuten. Wie gesagt, manche ein bisschen ausführlicher, manche ein bisschen knapper. Schaut vorbei bei steady.de/bisselhockey. Da gibt es eben die Montagskolumne und mehr natürlich. Immer regelmäßig Texte zum deutschen und internationalen Eishockey. Aber jetzt immer am Montag eben. Habt ihr dann, wenn ihr Supporter oder Supporterin seid, gegen Mittag, frühen Nachmittag, diese Kolumne im Posteingang. Und das ist dann der Blick auf die komplette DEL. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.